Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 29. Juni, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr schon mit dabei seid nach einem langen Fußballabend gestern.
Ja, und auch mit dabei ist unser Partner, der Sportinformationsdienst SID. Und so haben wir jetzt wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir kümmern uns gleich um die Frage, Musiala gegen England in die Startelf oder nicht? Unser Trainerexperte fordert das zumindest.
Ja, ohne Schröder und ohne Generalprobe. So stehen die Chancen für die deutschen Basketballer auf ein Olympiaticket.
Und wir hören über ein Gefühl, das man nie vergisst. Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz träumt nämlich von einer erneuten Olympiamedaille.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette. Ihr wisst, das ist die Rubrik mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern und mit dem Blick in die Geschichtsbücher.
Und außerdem haben wir natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Und für die blicken wir nochmal zurück auf gestern Abend nach einer relativ kurzen Nacht, weil es gab ja eine ziemlich lange Entwicklung da beim Spiel zwischen Frankreich und der Schweiz gestern Abend. Der Weltmeister ist raus und deshalb fragen wir uns doch mal, was fragen wir uns denn, Andreas?
Ja, was halten wir von Spanien und was halten wir von der Schweiz, aber irgendwie auch, was halten wir von dem gestrigen Spieltag? Was trauen wir letztendlich den beiden frisch gebackenen Viertelfinalisten noch weiter zu? Zwei Einschätzungen in je 40 Sekunden so roundabout mit Nachspielzeit, ja. Verlängerung und Elfmeterschießen.
Genau. Wenn man es unaufgeregt formuliert, könnte man einfach mal sagen, Spanien und die Schweiz stehen im Viertelfinale. Aber ganz ehrlich, was waren das für Kicks gestern? Tolle Werbung für den Fußball, Tore satt. Und was für ein bitterer Abend für Weltmeister Frankreich. Was ich von Spanien jetzt halten soll, das weiß ich immer noch nicht so richtig. Das war ein Wechselbad der Gefühle gegen Kroatien. Alles drin, sie können es, aber eben offenbar nicht konstant über 90 Minuten. Ein besserer und gefestigterer Gegner als Kroatien könnte sie bestimmt knacken. Vielleicht ja jetzt die Schweiz in der nächsten Runde. Die haben es ja mit Frankreich auch geschafft. Und hätte Rodriguez diesen Strafstoß bei der 1:0-Führung zum möglicherweise 2:0 nicht verhühnert, hätten sie sogar schneller die Franzosen rausgeworfen. Aber sie ließen die nochmal zurückkommen, stemmten sich dann aber mit 1:3 im Rücken oder vor der Brust gegen diese Niederlage, drehten das Match und zeigten das, was Akanji gestern bei uns übrigens im Interview gesagt hat. Papierform und große Namen sind toll, aber sind nicht entscheidend in K.O.-Spielen. Ja, da reicht es eben nicht nur kurz motiviert zu sein wie die Franzosen, da muss man dann eben wie die Schweiz auch dagegen halten, über 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Spanien, für mich ein Dark Horse, denn der Kader ist eigentlich top zusammengestellt. Ja, und die Schweiz, ja, die hat gezeigt, die kann überraschen.
Herrlich, also es bleibt dabei, es ist irgendwie ein verrücktes Turnier. So ein bisschen setzt sich das fort, was wir gestern auch schon thematisiert haben. Die Riesen wanken und jetzt haben wir gesehen, sie fallen auch. Spanien dominierte spielerisch, klar, aber kämpferisch waren die Kroaten, die dann auch entsprechend zurücklagen und zurückschlugen, erst in der Verlängerung unterlegen waren. Also da waren die Kroaten, haben mir einfach besser gefallen. Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie weitergekommen wären. Viel weniger Möglichkeiten, viel mehr Engagement, das gehört halt irgendwie auch mal belohnt. Und da sind wir beim nächsten Team. Was sich Frankreich zumindest in der ersten Halbzeit gedacht hat, weiß ich nicht. Das war einfach schlecht. Es war, wenn man es böse sagen will, auch arrogant. Und dann passiert sowas, was eigentlich für die Schweizer nicht schlimmer sein kann. Sie führen, haben dann einen Elfmeter zum 2:0 verballert. Doppelschlag von Benzema und ein Wahnsinnstor von Pogba. Aber sie drehen das Ganze dann doch nochmal. Gehen in die Verlängerung, gehen ins Elfmeterschießen. Wahnsinn, wie die Schweiz den Weltmeister zur Verzweiflung gebracht hat. Im Elfmeterschießen auszuscheiden ist immer bitter. Aber für den Weltmeister ganz besonders. Und deshalb sage ich, Chapeau, liebe Nati, das hat richtig Spaß gemacht. Aber unterm Strich, was ich jetzt für die nächsten Spiele davon halten soll, ich habe keine Ahnung. Es ist ein verrücktes Turnier.
Ja, wir überlassen euch mal die Erklärung, was passiert denn da noch? Könnt ihr euch mal gerne ausdenken und uns dann gerne eure Einschätzung schicken als WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer an die 0331-298-5028, 0331-298-5028. Wir freuen uns auf eure Meinung und Analysen.
Stand jetzt. Top-Thema.
Heute gilt's für die deutsche Nationalmannschaft um 18 Uhr. Da trifft sie im EM-Achtelfinale in Wembley auf England. They call it a Klassiker, würde der Kaiser sagen. Und wir blicken mal voraus mit unserem Trainerexperten, mit Olli Helbig, der sich mal wieder den Kopf des Bundestrainers für uns zerbrochen hat. Olli, mit den Eindrücken der drei Vorrundenspiele im Hinterkopf, was würdest du Jogi denn für die Aufstellung heute raten?
Von der Aufstellung her würde ich jetzt weggehen von der Dreier- oder Fünferkette gegen England, sondern ich würde es jetzt auf Viererkette umstellen, vor dem Hintergrund, dass England auf den offensiven Außenbahnen natürlich brutal gut besetzt ist. Da muss man irgendwie gucken, dass man da die Räume auch hinten dicht bekommt und dicht hält. Deswegen würde meine Aufstellung aussehen in einem 4-3-3. Ja, über den Torwart braucht man nicht reden, Neuer, ist klar. Innenverteidigung mit Ginter und Hummels. Als Rechtsverteidiger Emre Can, Linksverteidiger Toni Rüdiger. Ja, mit einem Sechser Kimmich. Davor zwei Achter, Goretzka und Musiala. Rechter Flügel mit Serge Gnabry, links mit Gosens und vorne mit Thomas Müller als Stürmer.
Mit welcher Spielweise wird man England aus deiner Sicht am ehesten gefährlich?
England ist nicht mehr nur Kick and Rush und auch nicht mehr nur robuste Jungs und nicht immer nur noch hart. Da sind sehr, sehr feine Fußballer drin, wie ein Foden, wie ein Sancho, wie ein Sterling, Grealish. Da ist unheimlich viel Qualität auf dem Platz, was Spielerisches angeht. Darunter leidet aber vielleicht dann auch so ein bisschen, ja, die ich möchte es Mentalität mal nennen, was die Zweikampfführung angeht. Und deswegen wäre mein Ansatz dann eben diesen feinen Fußballern eben vielleicht auch mit englischen Werten und Tugenden entgegenzukommen und da eben auch eine robuste Zweikampfführung, ein aggressives Spielverhalten auch an den Tag zu legen, den Jungs auch ruhig mal auf den Schuhen stehen. Ich glaube, dass die Engländer damit auch Probleme hätten. Sie haben noch die klassischen Mentalitätsspieler in ihren Truppen oder in ihrer Truppe mit einem Henderson, mit Bellingham, auch ein Harry Kane. Aber alles in allem ist der Spielansatz der Engländer schon auch feiner geworden. Du hast auch mit Harry Kane keinen klassischen Mittelstürmer, der jetzt nur vorne lauert auf die Bälle im 16er, sondern der sich sehr, sehr oft ins Mittelfeld zurückfallen lässt, der sich die Bälle da abholt, der das Spiel auch mal als Spielmacher an sich reißt und Bälle verteilt. Da ist natürlich mal so eine Abwehr schnell auseinandergerissen. Ich würde da vielleicht Kimmich so ein bisschen mit beauftragen, bei Kane mitzugehen, wenn der sich ins Mittelfeld fallen lässt. In der Regel wird sich dann ein anderer englischer Spieler im Sturmzentrum orientieren. Und dann hast du immer noch eine 2-gegen-1-Situation mit zwei Innenverteidigern gegen einen Stürmer. Bei den Situationen kannst du dann immer mit einer gegen Mann und einer verteidigt den Raum dahinter, kannst du das eigentlich ganz gut im Griff bekommen. Mentalitätsspieler, Zweikampfführung, deswegen auch Spieler wie Emre Can, wie Toni Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Gosens. Ich denke, dass wir da schon sehr, sehr charakterstarke Spieler auf dem Platz haben, was diese Zweikampfführung eben angeht, um den Engländern eben auch weh zu tun in gewissen Situationen und Momenten.
Jetzt würdest du ja Jamal Musiala in die Startelf packen. Überfordert man damit einen gerade 18-Jährigen nicht in so einem wichtigen Spiel? Kann er damit schon umgehen?
Ich sage als Trainer, warum nicht probieren? Was Besseres kann dir als Trainer fast nicht passieren. Du hast einen jungen Kerl, der so viel Qualität hat, der sich über nichts auf dem Platz irgendwie eine Platte macht, der einfach nur Bock hat zu kicken und in seiner alten Heimat zu zeigen, was er auf dem Kasten hat. Jemand mit seinen Qualitäten, der den Kopf frei hat, puh, also den nicht zu bringen, also ich würde ihn auf jeden Fall bringen, bin ich ganz ehrlich. Ja, Müller ist natürlich auch nochmal so jemand, der da vorne die englische Innenverteidigung nochmal ein bisschen durcheinander wirbeln kann, eben weil er unberechenbare Laufwege hat, aber trotzdem auch dieses typische Strafraumstürmer-Näschen hat, der weiß, wo die Bälle hinfallen. Und natürlich mit Gosens und Gnabry auf den Außenbahnen hast du natürlich die nötige Torgefahr. Die Jungs bringen genügend Assists mit, haben auch das Tempo. Also ich glaube, so könnte man den Engländern dann auch schon gut begegnen.
Wie geht's denn aus?
Puh, also echt schwer. Also wirklich schwer. Beide Mannschaften haben keine durchgängig guten Leistungen gezeigt, aber auch keine durchgängig schlechten Leistungen.
Na, dann ziehen wir die Frage ein bisschen anders auf. Wo siehst du denn die größten Schwächen bei England und bei Deutschland?
Ja, schwierig. Bei England sehe ich sie eher beim Trainer. Rein vom Kader her, ich sag mal, wäre ein anderer Trainer, wenn ich mir jetzt einen Pep Guardiola, einen Jürgen Klopp oder Hansi Flick bei England als Nationaltrainer vorstelle, würde, glaube ich, niemand über Belgien reden als Topfavorit. Die Qualität im englischen Kader ist enorm, fußballerisch, aber irgendwie bekommt der Coach die PS nicht auf die Straße. Und als eine der Schwächen würde ich vielleicht auch noch die Außenverteidiger mit reinnehmen oder mit beachten. Da haben sie in den drei Gruppenspielen dreimal mit einer anderen Formation gespielt. Das heißt, sind dann nicht wirklich 100% eingespielt oder sind sie vielleicht auch noch unschlüssig, was die beste Formation ist. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, bei dem die Engländer Angriffsfläche bieten würden. Bei Deutschland haben wir, glaube ich, die meisten Bauchschmerzen. Ja, bei zwei Punkten. Wir haben keine typische Nummer 9 vorne drin, wie das bei anderen Ländern der Fall ist. Also keinen Lukaku zum Beispiel. Aber auch immer wieder so ein paar fragwürdige Entscheidungen meiner Meinung nach von Löw.
Was folgerst du da jetzt aus?
Ja, ich glaube, ich hoffe einfach, also es ist keine Prognose. Ich habe die Hoffnung, dass es eine sehr, sehr enge, eine qualitativ hochwertige Kiste wird. Und dass wir am Ende ja ein Elfmeterschießen sehen, bei dem wir uns dann natürlich durchsetzen. Also das ist meine Hoffnung und mein Wunsch, dass wir ein gutes Spiel sehen über die volle Länge bis ins Elfmeterschießen, Spannung pur und am Ende natürlich mit dem Happy End für die DFB-Elf.
Ich denke, dem können wir uns anschließen. Danke, Olli Helbig, für deine Trainerexpertise zum Achtelfinale heute Abend zwischen England und Deutschland bei der EM.
Stand jetzt aktuell.
Die deutsche Basketballnationalmannschaft startet heute ins Unternehmen Olympia-Quali. Das Turnier in Split, das ist die letzte Chance, ein Ticket nach Tokio noch zu ergattern. Und es gibt nur für den Sieger des Turniers eins. Und um der werden zu können, müsste sich Deutschland erstmal in der Gruppe gegen Mexiko und Russland durchsetzen. Träfe dann im besten Fall im Halbfinale auf ein Team der Parallelgruppe bestehend aus Kroatien, Brasilien und Tunesien. Allerdings verlief die Vorbereitung trotz des glatt gewonnenen Supercups in Hamburg nicht gerade störungsfrei. Die geplante Generalprobe gegen Senegal fiel wegen 4 Corona-Fällen beim Gegner aus und dann muss auch noch Dennis Schröder passen. Wir lassen uns die Lage beim DBB kurz vor dem Duell gegen Mexiko heute mal einschätzen von Uli Schember, Basketball-Redaktionsleiter beim Sportinformationsdienst. Uli, Dennis Schröder ist jetzt doch nicht mit dabei, obwohl er zunächst ja eigentlich Bereitschaft signalisiert hatte. Was ist der Grund?
Dennis Schröder kann wegen der teuren Versicherung nicht dabei sein. Weil sein Vertrag bei den Los Angeles Lakers ausgelaufen ist, orientiert sich die Summe am Marktwert. Und der ist extrem hoch. Auch Corona hatte als zusätzlicher Faktor Einfluss auf die Kosten für den Verband. Und da war keine Lösung zwischen der Versicherung, dem Deutschen Basketballbund und dem Schröder-Management möglich.
Der Marktwert entsprechend hoch, 70 bis 100 Millionen wird er geschätzt und das ist natürlich dann die Grundlage für diese Versicherungssumme. Seine Qualitäten sind genauso wie sein Preis bekannt, Uli, aber was bedeutet dieser Ausfall nun für die Mannschaft, für das Spiel der Mannschaft, die ja ohnehin nicht eingespielt ist? Maodo Lo, Nils Giffey und Johannes Thiemann aus Berlin, die drei waren beim Supercup ja noch geschont worden, haben also kein einziges Testspiel zusammen mit der Mannschaft absolviert.
Die Mannschaft kennt sich ziemlich gut. 9 von 12 Spielern waren schon 2019 bei der WM in China dabei. So gesehen gibt es da eine gute Basis. Dass kein Testspiel mit den Berlinern stattfand, ist schon ein Problem, sollte aber am Ende nicht ausschlaggebend sein.
Was erwartest du denn angesichts dieser Voraussetzungen und angesichts der Gegner Mexiko und Russland erstmal für die Gruppenphase und fürs Olympia-Quali-Turnier insgesamt?
Die Vorrunde muss das deutsche Team überstehen. Nur eine von drei Mannschaften fliegt ja raus. Schwierig könnte es werden, wenn es gegen Gastgeber Kroatien geht, der die Unterstützung von ein paar tausend Zuschauern hat. Ruft das DBB-Team sein Potenzial ab? Ist das Ticket drin? Tritt die Mannschaft auf wie in China, wird es nichts.
China, ja, die verkorkste WM 2019, sagt Uli Schember vom SID zu den Chancen der deutschen Basketballer beim Olympia-Quali-Turnier in Split. Heute steht das erste Duell gegen Mexiko an. Vielen Dank, Uli.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Francis Tiafoe aus den USA, denn der Tennisprofi, aktuell die Nummer 57 der Weltrangliste, hat in der ersten Runde von Wimbledon gestern für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den an drei gesetzten Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier gekegelt, und zwar glatt in drei Sätzen. Und Tsitsipas, der hatte ja vor 2 Wochen noch im Endspiel von Roland Garros nur knapp seinen ersten Grand-Slam-Titel verpasst, ist allerdings auch kein ausgewiesener Rasenexperte. Für Tiafoe war das Ergebnis gegen so einen hochgerankten allerdings trotzdem top.
Flop des Tages ist die Eigentorflut bei der Europameisterschaft 2020. Die setzt sich nämlich immer weiter fort. Zwischen 1960 und 2016 waren insgesamt 9 Eigentore bei allen EM-Turnieren zusammengenommen gefallen. Und satte 9 sind es bisher bei dieser Ausgabe jetzt schon. Also die sind jetzt dazugekommen. Das kollektive Missgeschick von Spaniens Pedri und seinem Keeper Simon war das jüngste dieser Eigentore. Und ich fürchte, das wird nicht das letzte bei diesem Turnier gewesen sein. Kurios.
Wir haben ja noch ein paar Spiele, da kann noch einiges kommen.
Geburtstagskind des Tages.
Dann wollen wir mal wieder gratulieren, und zwar einigen Geburtstagskindern. 80 Jahre alt wäre heute Margitta Gummel geworden. Die ehemalige Leichtathletin gehörte ja in den 60er und 70er Jahren zu den besten Kugelstoßerinnen der Welt. 68 gewann sie auch Olympiagold und ist im letzten Jahr leider schon verstorben.
Ralf Rangnick wird heute 63 Jahre alt, ob bei Hoffenheim, Salzburg oder Leipzig, überall da, wo Rangnick arbeitet, da hat er auch Erfolg, der allerdings nicht nur in Titeln gemessen werden kann, denn da hat er erst einen auf der Habenseite, 2011 nämlich, da gewann er mit Schalke den DFB-Pokal. Schalke.
Ja, da war mal was.
Habe ich schon lange Schalke gesagt?
Ja, wird nicht mehr so oft vorkommen hier bei Stand jetzt in der nächsten Saison. Oder vielleicht doch, zweite Liga werden wir sicherlich auch mal thematisieren. Aber kommen wir nochmal zu einem, der mehr Titel hat als Ralf Rangnick und halb so alt ist ungefähr. Basketballer Kawhi Leonard, der hat nämlich auch Geburtstag. Der Small Forward der LA Clippers wird heute erst 30 und ist ja schon zweimal in seiner Karriere in der NBA Meister geworden und zweimal auch MVP der Finals.
Und natürlich noch alles Liebe und alles Gute an die, die heute Geburtstag feiern und jetzt nicht international bekannt sind oder irgendwie Medaillen gerissen haben oder sonst irgendwas. Ach, ihr seid alles unsere kleinen Helden heute. Lasst euch schön feuern. Happy Birthday.
Hast du feuern gesagt?
Feuern? Ich hoffe nicht, dass ich das gesagt habe. Also feiern hätte ich gerne sagen wollen, aber feuern, wer weiß, dem einen kommt es ja vielleicht auch zu passen. Mal gucken.
Also Didier Deschamps hat auf jeden Fall keinen Geburtstag, das können wir schon mal festhalten.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 29. Juni ist ein guter Tag in der Geschichte des brasilianischen Fußballs. 1958, da gewann die Seleção nämlich an diesem Tag durch einen 5:2 Finalsieg über Schweden den ersten WM-Titel und der damals 17-jährige Pelé, der schoss 2 Tore.
Und die deutsche Nationalmannschaft, die hat eher traurige Erinnerungen an diesen Tag, an den 29. Juni 1986 zum Beispiel. Da verlor die deutsche Elf das Finale bei der WM in Mexiko mit 2:3 gegen Argentinien. Und 2008, ich erinnere mich nur zu gut, die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz durch ein 0:1 gegen Spanien. Und wir waren eigentlich so gut in diesem Turnier.
Ja, aber dann kam dieser eine Kopfball, ne?
War was, ne?
Ja. Dafür zauberte die deutsche U21 am 29. Juni 2009 ein Lächeln auf die Lippen ihrer Fans in Malmö. Da wurde nämlich im EM-Finale England geschlagen und erstmals der Titel gefeiert. Gutes Omen vielleicht.
Ja, das hoffe ich doch mal. Ja, und auch die deutschen Golffans durften zusammen mit Bernhard Langer an einem 29. Juni jubeln. 2014 nämlich, da gewann Langer das Senior Players Championship im Playoff. Der erste von Langers 3 Players-Titeln in Folge. Wahnsinnsserie.
Stand jetzt aktuell.
Einmal war Nike Lorenz schon bei Olympia dabei, 2016 in Rio, und damals hatte sie mit der Hockey-Nationalmannschaft Bronze geholt und ein Glücksgefühl erlebt, das sich ganz schön tief in ihr Gedächtnis eingebrannt hat.
Boah, der Moment war auf jeden Fall atemberaubend. Ich erinnere mich, glaube ich, mehr an die Spiele, auch so an das Spielgefühl und an die Party zum Beispiel auch danach. Also dieser Moment mit der Medaille, ich glaube, da war ich irgendwie auch noch total in Trance. Gefühlt erinnere ich mich daran nur so ein bisschen, weil ich die ganzen Fotos kenne. Ich weiß nur, dass es irgendwie verrückt war, dieses Ding um den Hals gehängt zu bekommen und da so zu stehen. Und wir hatten alle so ein krasses Strahlen in den Augen. Und es war so halt wirklich, als hätte man so, hier ist eure Wertschätzung dafür, was ihr in den letzten Jahren geleistet habt.
Ein Glücksgefühl, das Nike Lorenz noch heute schwärmen lässt und das sie mit ihrem Hockey-Team natürlich gern noch einmal erleben würde. In etwa 4 Wochen in Tokio geht's ja schon los, da gibt's die nächste Chance.
Ja, dementsprechend ist der Hunger oder die Vorfreude natürlich schon groß.
Aber bei aller Vorfreude, da bleibt Nike Lorenz trotzdem realistisch.
Ich glaube auch daran, dass wir was holen können, aber trotzdem sind Olympische Spiele so ein verdammt hartes Turnier und ich fixiere mich nicht allzu sehr darauf, also dass es mir nur um diese Medaille geht, sondern da steckt irgendwie noch so, so krass viel mehr dahinter und es müssen so viele Dinge stimmen, damit wir am Ende Gold in der Hand haben und das wäre natürlich, also das ist absoluter Traum und auch irgendwo unser Ziel und daraufhin arbeiten wir hin. Aber ich weiß, wie hart es in Rio war und deswegen kann ich das Gefühl alles so ein bisschen in Relation setzen und weiß, wie steinig dieser Weg dahin sein wird.
Bei der EM als Olympia-Generalprobe, als sich die deutsche Mannschaft erst im Finale im Shootout gegen die Niederlande geschlagen geben musste, da sammelte das junge deutsche Team jedenfalls schon mal eine ordentliche Portion Selbstvertrauen. Nun will man sich aber bei einem abschließenden Lehrgang in Valencia noch den letzten Feinschliff holen. Und mehr zu Nike Lorenzen könnt ihr am Montag hier auf meinsportpodcast.de hören. Dann gibt es nämlich eine neue Ausgabe der Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio und dann dreht sich in unserem gemeinsamen Podcast, den wir zusammen mit den Sportfrauen.net und dem Sportinformationsdienst SID produzieren, alles um die Nationalverteidigerin im Hockey.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, die EM-Achtelfinals, die finden ihren Abschluss mit eben England gegen Deutschland. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen und natürlich auch noch dem Duell zwischen der Ukraine und Schweden.
Tennis, Wimbledon, der zweite Tag meines Lieblingsturniers, nachdem gestern ja schon der Regen wieder zugeschlagen hatte und ein paar Absagen nach sich gezogen hatte, hoffen wir, dass heute unter anderem für Philipp Kohlschreiber gegen den an Nummer 10 gesetzten Kanadier, Malte?
Denis Shapovalov.
Ja, du weißt es einfach. Also hoffen wir mal, dass da alles gut geht. Dann haben wir noch Alexander Zverev gegen den...
Talon Grigsbor.
Spielt und auch Andrea Petkovic spielt gegen
Jasmine Paolini.
Und auch Angie Kerber ist am Start
gegen Nina Stojanovic.
Und Dominik Köpfer, der kam ja gestern schon weiter. Ich liebe das, wie wir uns ergänzen. Dankeschön.
Du liest die deutschen Namen vor, ich darf das internationale machen. Können wir gerne so weitermachen. Dann kann ich dir auch ein bisschen was über die Tour de France noch erzählen.
Vierte Etappe nämlich heute. Komm, aber ganz schnell.
Ja, ganz schnell, aber nicht, dass wieder einer hinfällt, ne? Stürze, das war ja das, was sich jetzt schon durch die ersten drei Etappen gezogen hat, wie ein roter Faden. Gestern flog Sprinter Caleb Ewan auf den Asphalt und damit aus der Tour raus. Topfavorit Primus Roglic, der rollte blutend und mit zerrissener Hose ins Ziel. Und Geraint Thomas, der hatte sich die Schulter ausgekugelt, auch gestürzt. Boah, zum Glück steht heute eine eher leichte Etappe auf dem Programm, 150 Kilometer lang und ziemlich flach von Redon nach Fougère. Ja, wieder ein Fall für die Sprinter, aber hoffentlich kein Fall.
Aber wir haben gestern gesagt, dass gestern die Sprinter wieder dran sind und jetzt ist gerade auf so einem Sprintstück auch wieder so ein schwerer Sturz. Was ist denn da los? Warum ist das denn so? Warum fallen die denn wie die Mücken? Das war ja sonst auch nicht.
Ja, aber das ist ja doch so schon seit ein paar Jahren so, dass da immer mal wieder irgendwelche Engstellen sind, wo dann eben einer ausschert. Also das kann schon mal passieren. Aber aktuell ist es eben auch so, dass ja sehr viel Nervosität auch drin ist in der Tour und sehr viel Hektik auch in diesen Sprints drin ist. Und wenn dann auch noch manchmal eben dann auch noch Fans dazukommen, die mit irren Aktionen dafür sorgen, dass der ein oder andere dann ins Straucheln kommt, dann ist das sehr leicht zu. Aber eben auch in diesen Sprintzügen, auch da kann sehr schnell mal was passieren. Einer hektisch, einer schert falsch aus, reißt andere mit. Bei Höchstgeschwindigkeit kannst du dann auch nicht mehr groß reagieren, nicht mehr bremsen. Das läuft ja alles in Bruchteilen von Sekunden ab. Also es ist schon nicht ungefährlich.
Danke für deine Einschätzung, denn wir wollen ja, dass ihr mitreden könnt, dass ihr auch eine Meinung habt und da helfen wir euch gerne so ein kleines bisschen auf die Sprünge. Aber mich fasziniert, dass das da jetzt auf einmal so viel passiert. Ich erinnere mich auch an Jan Ullrich, wie der dann über den Lenker abgestiegen und was weiß ich, wie viel Meter in die Tiefe ist. Die Bilder haben wir irgendwie in der Sportgeschichte schon gesehen, aber mir kommt es wirklich vor, dass es im Moment doch wirklich gehäuft ist und man fragt sich, gehen die mehr Risiko ein, sind die Strecken schlechter? Oder, wie du es gesagt hast, die Zuschauer einfach bekloppter. Man weiß es nicht.
Es ist eine Mischung aus allem, vor allen Dingen die Hektik. Aktuell in der Tour sehr, sehr groß. Wird Zeit, das hat mir auch unser Radsport-Experte Manfred Muck vorhin noch geschrieben, es wird Zeit, dass die Hektik einfach mal rauskommt aus diesem Rennen. Vielleicht ja heute dann auf einer ja nicht so schweren Etappe. Vielleicht sorgt die dafür, dass das Ganze dann sich ein wenig entspannt. Und wir hoffen, dass wir auch morgen über die Tour natürlich sprechen können, aber eben über sportliche und nicht über irgendwelche Stürze.
Und wir sprechen ab 7.07 Uhr wieder für euch über die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes. Und insgesamt, wenn ihr irgendetwas wissen wollt, wie jetzt gerade eben auch noch Details zur Tour de France etc., hört gerne meinen Sportpodcast.de. Da gibt's alles, was ihr wissen müsst.
Und was ihr bei uns nicht erfahrt, das kriegt ihr dann bei den Sportkollegen von Sportradio Deutschland über DAB+ oder den Webstream auf sportradio-deutschland.de. Die halten euch mit News-Updates alle 15 Minuten auf dem sportlich neuesten Stand und übernehmen im Grunde so lange, bis wir dann morgen ab 7.07 Uhr unseren Podcast wieder online bringen und ihr alle Hintergründe zu den aktuellen News dann auch bei uns wieder bekommt.
Und wir sagen Gruß und Kuss von mir, Andreas Wurm.
Und von mir, von Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.